Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Horch amor, ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Unglaublich, es gibt ihn noch, den Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten. Wochenlang abgetaucht, nicht vorhanden.
Es gab ihn immer.
Es gab ihn immer?
Er war halt nicht da. Jetzt ist er wieder da.
Er ist wieder da, das ist unglaublich. Ja, ich freue mich natürlich sehr, dass du wieder da bist. Wo warst du denn so lange?
Ich habe eine Mischung gemacht aus Urlaub in den Bergen und vorher eine Vater-Kind-Kur an der Ostsee. Schönes Format.
Ein schönes Format, fast so schön wie Podcasten. Vater- und Kind-Kur, das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, oder?
Finde ich nett. Also wahrscheinlich empfinden es viele als ungewöhnlich. Ist eine Maßnahme, die es ja schon immer gibt, solche Kuren. Und dient halt dazu, dass man einfach mal Zeit, mehr Zeit, als es in meinem Alltag möglich ist, füreinander hat. Und es war tatsächlich so. Und ich konnte mich noch dazu bewegen und habe die Klimatherapie genossen, die darin besteht, mit Nordic Walking Stöcken an der Ostsee möglichst nahe am Meer entlang zu wandeln, weil das milde Aerosole-Klima Wunder bewirkt. Und tatsächlich, mir geht's immer noch gut. Ich bin noch nicht aus dem Gleichgewicht, obwohl es schon einen guten Monat her ist.
Der Werbeblock ist fast beendet. Ich glaube, du hast jetzt auch einen Jahresurlaub noch in, wo war es ganz genau?
In Wustrow.
In Wustrow, okay.
Ich habe jeden Abend, ob es ein Privileg ist, sei dahingestellt, aber mehrfach während dieses Aufenthalts durfte ich zuschauen, wie ein Ex-Bundespräsident in die Fluten wartet, weil Joachim Gauck dort sein Ferien, vielleicht auch Geburtshaus, weiß ich nicht, hat. Die Familie Gauck ist dort auf jeden Fall vertreten in diesem eher kleinen Kurort und Joachim Gauck mit seiner Lebensgefährtin Daniela Schad, die uns ja hier in Nürnberg sehr bekannt ist als Ex-Kollegin der Nürnberger Zeitung, genau. Die haben dort geurlaubt und sind sehr, sehr präsent im dortigen Ortsgeschehen.
Also sozusagen eine richtige Zusammentreffen der VIPs auf einem kleinen Ort an der Ostsee.
Ich konnte mir verkneifen, Herrn Gauck und seine Lebensgefährtin zu stören, weil die waren ja im Urlaub. Und,
ach so, ich habe gedacht, der hätte jetzt jeden Abend ein bisschen die
politisiert,
die gesamtdeutschen Probleme gewälzt. Du hast ja, das ist ja auch kein Geheimnis, mehrere Kinder.
Das heißt, so ist es ja.
Mit wie vielen Kindern warst du denn da zugange?
Mit einem Drittel meiner Kinder. Zwei.
Okay, das ist jetzt die Tüftelaufgabe für unsere mathematisch begabten Zuhörer. Also mit den zwei Kleinen wahrscheinlich.
Ja, genau. Mhm. Ganz genau. 4 und 7.
Okay.
Jahre jung und sehr schön. Kann ich jedem nur empfehlen.
Gut. Und dann nochmal in den Bergen, dann hast du nochmal ein bisschen.
Mit meinen zwei Teenagern, 13 und 15. Okay. Das war so, wie soll man sagen? Manchmal am Rande der Lächerlichkeit, als 52-jähriger Mann stellt man sich ja oft die Sinnfrage, was kann ich noch tun, was darf ich tun? Ich habe vieles getan, was ich mir vorher nicht vorstellen habe können.
Zum Beispiel?
Stand-up-Paddling, sehr zu empfehlen, auch für ältere, weißhaarige Männer noch gut machbar. Harmlos, einen Downhill-Kurs Mountainbike.
Okay.
Fraglich, man fährt mit einem Schlepplift mit dem Fahrrad nach oben und muss dann irgendwie durch einen zweifelhaften Parcours im Wald nach unten mit Integralhelm und Protektoren. Da glaube ich, bin ich zu alt, aber war eine interessante Erfahrung. Ich habe viel Angstschweiß vergossen. Dann habe ich einen Klettersteig gemacht, das war schön, auf die Alpspitze.
Das mache ich regelmäßiger.
Und dann, sehr zu empfehlen, gerade für ältere, weißhaarige Männer, wie du auch einer bist, Matthias, eine E-Bike-Mountainbike-Tour.
Ja, niemals. Also das käme ja echt
wunderbar.
Nie,
man macht 1000 Höhenmeter sozusagen en passant, ohne in Schwitzen zu geraten. Also beim Runterfahren, Downhill, habe ich deutlich mehr geschwitzt als beim Rauffahren mit dem E-Bike.
Aber ich muss sofort all unseren Zuhörern natürlich abraten von E-Bike-Mountainbike-Touren, weil für die Umwelt ganz, ganz schlecht. Menschen fahren immer mehr, also die eigentlich nicht dazu geeignet sind, in solchen Regionen rumzufahren, weil sie es gar nicht körperlich gar nicht schaffen würden. Die fahren jetzt überall rum, zum Leidwesen der Bergwanderer unter anderem, aber auch der Forstleute und aller weiteren. Und, was ich witzig finde, zum Teil der Bergwirte, weil die kommen nämlich jetzt zu Hütten, die zum Teil von der Belieferung her mit Nahrungsmitteln und mit Getränken relativ schwierig zu erreichen sind. Und da kommen halt, was weiß ich, die Saison über ein paar hundert Wanderer vorbei. Und jetzt kommen Tausende, weil die einfach hinaufstürmen den Hügel und dann natürlich entsprechend bewirtet werden.
Aber die Hüttenwirte schlagen zurück, finde ich sehr schön. Die meisten nämlich, ich kenne die Problematik, weigern sich, E-Bike-Ladestationen auf ihren Hütten aufzubauen. Ist jetzt, wenn es nur noch runter geht, egal, aber meistens geht es ja nicht nur runter, sondern man muss wieder ein kleines Stück mal hochfahren. Und wenn einem auf dem E-Bike mal der Saft ausgeht, dann ist es ziemlich doof, weil das Rad ziemlich schwer ist. Und ein letztes, die Unfallgefahr, Fahrradunfälle ist um einige 100% tatsächlich gestiegen, seit es die E-Biker im Straßenverkehr gibt. Und da ist es wiederum wirklich so, ist kein Fake, keine Diskriminierung. Vor allem ältere Menschen, die mit dem E-Bike ja super gut und super schnell vorankommen, überschätzen sich dann manchmal dann beim hohen Tempo und dann gibt es halt einen Unfall. Also auch das wird ein Thema sein, das dann gepaart mit den E-Scootern, die jetzt hier aufgekommen sind, uns auch weiterhin beschäftigen wird, auch medial.
Auf jeden Fall, die E-Scooter haben wir ja auch schon mehrfach hier abgehandelt. Ich bin nach wie vor ja eher ein Anhänger der E-Scooter. Ich
bin ein Gegner.
Ja,
dafür. Weil die Dinger überall rumstehen.
Ja, aber die stehen ja doch in dem Weg. Also bist du ein erwachsener Mensch, du kannst drum rumlaufen.
Das ist also ich radel an der Wörther Wiese im schönen Pegnitztal zu meiner Arbeitsstätte, den Nürnberger Nachrichten. Und im Grunde vergeht kein Tag mehr, an dem nicht irgendwo am Rand Norikusbucht, wo auch immer, irgendwelche willkürlich abgestellten, dahingeworfenen E-Scooter stehen. Ich finde das unsäglich.
Da gebe ich dir jetzt ausnahmsweise sogar mal uneingeschränkt recht, wobei mich eins wundert nach meinem Kenntnisstand, aber es kann sein, dass ich da auch falsch informiert bin, ist die Wörderwiese und der Wörthersee eigentlich, also das Umfeld, das direkte Umfeld, eigentlich Verbotszone. Das heißt, ich kann dort gar keine abstellen. Und was mich wundert ist, ich habe ja das schon mal ausprobiert, ich logge mich hier ein, die haben ja meine Daten, die haben meine Kreditkartendaten. Und wenn ich meinen Scooter nicht abgebe, dann läuft ja die Zeit weiter. Das heißt, Menschen, die ihr Ding da einfach bloß abstellen und davonlaufen, müssten ja eigentlich mit Unsummen von Kohle belastet werden. Das wundert mich ein bisschen, aber das ist noch eine Recherche.
Vielleicht sind die E-Scooter auch Vogelscheuchen, um die Kanadagänse zu vertreiben. Aber da kann ich berichten, dass das erfolglos ist.
Das ist richtig, aber nachdem der Herr Vogel letztes Jahr so kläglich gescheitert ist mit den Abschussversuchen, wären ja E-Scooter zumindest eine Variante,
ausprobieren könnte. Ich kann, also wir sind ja heute nur bei privaten Erlebnissen.
Stimmt.
In meiner Freizeit.
Politik kommt noch.
Politik kommt noch, genau. In meiner Freizeit am vergangenen Wochenende, das Wetter war gar so schön, war ich mit der Familie am Brombachsee, wunderschön zum Baden übrigens noch, rund 20 Grad warm, also sehr, sehr angenehm. Und wenn Nürnberg ein Gänseproblem hat, dann hat der Brombachsee ein ganz großes Problem. Also in der Bucht in Ramsberg, wo wir waren, da waren auch Gänse, vielleicht ist das ein temporäres Ereignis dort, vielleicht waren es auch andere Vögel, ich habe die Vögel nicht gesehen, aber die Hinterlassenschaften, die eine ähnliche Größe haben wie die in der Norikusbucht und Wahnsinn, man musste wirklich ein bisschen über die Wiese Slalom laufen, um dann zum Strand zu kommen.
Also, aber dort gibt es keine Aufregung über die
Habe ich noch nie gehört, also ist mir auch neu, dass die Tierchen auch dort so massiv da sind. Ich mache da ja immer Campingurlaub in Langlau am kleinen Brombachsee, da gibt es auch ein paar Hinterlassenschaften, aber in der Massivität habe ich so noch nie gesehen.
Ich glaube, wir werden die Kollegen und Kolleginnen von den Außenredaktionen immer darauf aufmerksam machen, dass wir diesen Gänsestreit aus Nürnberg raus transportieren aufs Land.
Der Gänsemarsch hat
begonnen. Ja, wir wollten eigentlich heute ein bisschen über private Dinge reden, ist ja wunderbar, aber wir haben natürlich reichlich was aufzuarbeiten, was in den letzten paar Wochen passiert ist. Ich habe ja interessante Gesprächspartner und eine Gesprächspartnerin hier gehabt.
Genau, du hast die kommunale Situation in Forchheim beleuchtet mit unserer Ressortleiterin Beke Malsch. Finde ich ein sehr, sehr hörenswerter Podcast für die noch ins Archiv greifen. Und du hast dich mit Erlangens OB Florian Jannik unterhalten.
Ja, weil du plötzlich und überraschend, nämlich der Termin war ja schon längere Zeit vereinbart, ist ja nicht so ganz einfach, bei einem Oberbürgermeister einen Termin zu bekommen. Es ist aber scheinbar auch nicht ganz einfach, einen Termin mit dem Chefredakteur auszumachen.
Aber nur in der Woche nach dem Urlaub, da war ich einfach
genau, es war
verplant.
bisschen blöd, aber blöd für dich sozusagen, ja, weil du halt an dem Montag feststellen musstest, dass ein bisschen was rübergeschwappt ist aus den letzten vier Wochen.
Und du hast das alleine souverän gemeistert.
Ja, das wollte ich ja hören, jetzt war jetzt Fishing for Compliments.
Wird er gewählt? Das ist doch die Frage, die mich bewegt.
Das ist die Frage der Fragen. Also er selbst wirkt durchaus optimistisch. Mhm. Er sagt aber auch natürlich, klar, wäre ja kein Kommunalpolitiker und kein Oberbürgermeister, wenn er jetzt sagen würde, nö, meine Chancen sind eher gering. Also er will das, er glaubt auch daran, dass er eine zweite Amtsperiode von den Wählern zugestanden bekommt. Was ich so, wenn ich mit Kollegen aus Erlangen rede, und heute Vormittag hatte ich erst noch die Gelegenheit, mit Markus Hörer zu sprechen, dem Leiter der dortigen Außenredaktion, der sieht es durchaus ein bisschen differenzierter. Es wird eine ganze Reihe von Oberbürgermeisterkandidaten geben. Also im Moment sind es, glaube ich, schon 7. Es könnten auch 8 oder 9 werden. Und aus seiner Sicht raus, jetzt mal unabhängig mal davon, wie Florian Janik gesehen wird, ist das halt eine Unmenge an Menschen. Ja, genau. Und du tust dich unglaublich hart.
Damit ist schon mal die Stichwahl höchstwahrscheinlich. Also dass einer in so einem großen Bewerberfeld auf Anhieb 50% schafft, ist extrem unwahrscheinlich. Und wie so immer bei einer Stichwahl ist alles möglich, haben wir hier in Nürnberg wirklich schon erleben dürfen, als beispielsweise Ludwig Scholz ins Amt kam. Hat keiner gedacht gegen den damals amtierenden OB Peter Schönlein. Die Stichwahl macht es möglich und
Also ich glaube, Erlangen wird wirklich ein ganz, ganz spannendes Pflaster, weil, also ich persönlich muss sagen, es war echt ein sehr angenehmes Gespräch. Mhm. Ich fand ihn sehr eloquent, witzig. Natürlich auch die Ernsthaftigkeit, wie er bestimmte Themen angeht, wie jetzt Wohnungsnot, die Pendlerströme, ÖPNV. Das hat für mich schon alles hat schon alles Hand und Fuß gehabt. Andererseits ist die Frage, ist das alles das, was da getan wird, wie kommt es bei den Bürgern an?
Genau.
Und dort, ja, also auch die zwei Bürgerentscheide, die sozusagen gegen ihn, wenn man so will, das ist immer nicht gegen seine Person, aber thematisch hat er sich ja positioniert gehabt, hat die verloren, Stupp und am Anger die Bebauung gewonnen, also er nennt es ein 2-2, ein Unentschieden. Allerdings muss man schon auch die Frage stellen, ob er die Erwartungen, die Bürger in ihn gesetzt haben, erfüllen kann. Weil 63% damals oder fast 64% in der Stichwahl gegen den amtierenden
damaligen OB Siegfried Balleis.
Das war, glaube ich, auch eine Riesenüberraschung. Ja. Das heißt, großer Vertrauensvorschuss, aber auch große Erwartungshaltung. Und Erlangen ist beileibe keine einfache Stadt. Welche Großstadt ist das schon?
Ja, ich glaube, Erlangen ist halt deshalb auch für uns jetzt rein journalistisch sehr interessant, weil ja dort tatsächlich auch die Grünen eine große Rolle spielen, von der Wählerschaft her stark studentisch auch durchsetzt, mit denjenigen, die dort ihren Erstwohnsitz haben zumindest. Es wird eine hochinteressante Kommunalwahl werden und anders als in Fürth, wo es, glaube ich, niemanden gibt, der Thomas Jung nicht einen souveränen Sieg prophezeit, wird es in Erlangen sehr, sehr knapp werden.
Also bei der Europawahl ja zum ersten Mal die Grünen stärkste Partei in der Stadt. Also das ist schon mal eine Aussage, über 28%. Die SPD runtergeplumpst auf 12%, die CSU bei so 27%. Klar, Europawahl kann man nicht vergleichen, wissen wir alle, mit einer Kommunalwahl. Aber wie gesagt, wird eine der Städte sein, auf die wir ganz großes Augenmerk zu richten haben. Mhm. Wenn sicherlich im Podcast auch das eine oder andere Mal noch beschäftigen, weil was ich auch interessant finde, die Probleme sind ja doch dann wiederum zum Teil ähnlich. Also es geht sehr, sehr viel um diesen öffentlichen Personennahverkehr, um den Raum, welchem Verkehrsmittel geben wir welchen Raum, also sind bereit dazu. Ich glaube, das kann auch die Gesellschaft oder unsere Bevölkerung nochmal ziemlich spalten.
Absolut.
Die Autofahrer sind im Moment ein bisschen der Boomer der Nation, die Zufahrer sowieso. Florian Janik hat gesagt, wir müssen halt die Raumaufteilung, wir haben nicht mehr Platz, wir müssen den Raum anders aufteilen und er hat auch durchaus die Fußgänger da im Blick, denen einfach mehr Raum geben, wir müssen Fahrradfahrern mehr Raum geben, wir müssen unserem öffentlichen Personennahverkehr mehr Raum geben. Ist ja auch irre, die Zahl der Einpendler nach Erlangen, das ist ja noch dramatischer in Anführungsstrichen, als das in Nürnberg der Fall ist. Also die Menge an Menschen, die aus dem Umland nach Erlangen reinfährt, um dort in der Arbeit nachzugehen, das ist schon immens. Wird man sehen, wo das hinführt. Jetzt war ich mit ihm allein, sozusagen konnte er sich dann auch da entsprechend ausbreiten. Wir hatten die drei Nürnberger OB-Kandidaten hier im Podcast und du plus Kolleginnen und Kollegen hatten die drei jetzt auf dem Podium vergangene Woche. Spannende Diskussion?
Ja und nein. Also spannend in dem Sinn, dass die sich jetzt richtig behakt hätten, war es nicht. Vielleicht auch noch zu früh in der Wahlkampfphase. Es sind noch 7 Monate bis zur Kommunalwahl am 15. März. Interessant war es allemal. Wir waren im Guttmann am Dutzendteich, absolut voll der Saal, war innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Also das Interesse an dieser Kommunalwahl ist jetzt schon groß in Nürnberg, weil es ja eben ganz sicher einen Wechsel geben wird. OB Mali tritt schlicht und einfach nicht mehr an. Es wird einen neuen Oberbürgermeister geben. Und ja, die drei haben sich in vielen Bereichen, das fand ich ganz interessant, gar nicht mal so sehr unterschieden, in einigen dagegen fundamental. Ich nenne jetzt mal den Frankenschnellweg als plakativstes Beispiel. Brehm von der SPD, Thorsten Brehm und Markus König von der CSU, klar für dieses Bauprojekt. Verena Oskian von den Grünen, klar dagegen, spricht von einem Dinosaurierstraßenprojekt. Also da war eine klare Unterscheidung erkennbar. Ging ein bisschen weiter auch dann bei der Bebauung. Auch da, Verena Oskian hat im Grunde gesagt, in Nürnberg wird kein Raum mehr sein für schmucke Reihenhäuschen, Einfamilienhäuser, wo Familien, die genügend Kohle haben, einziehen können. Da muss man eher in größeren Wohnblöcken denken, eher Wohnungen bauen auf dem sehr begrenzten Raum, den die Stadt überhaupt noch hat. Klarer Widerspruch von Markus König, der sagt, nein, natürlich muss auch das noch möglich sein. Also da kann man ein bisschen Klientelpolitik auch festmachen. Natürlich hat die CSU eine andere Wählerschicht im Auge als jetzt die Grünen, die ja gerade in den urbanen Zentren stark vertreten sind. Also es gab die Unterscheidungsmerkmale, es gab aber keinen einzigen persönlichen Angriff zwischen diesen drei Bewerbern, was eigentlich für ein sehr, sehr gutes Klima, für einen guten Umgang miteinander spricht.
Was war denn dein Eindruck, bleiben wir mal beim Frankenschnellweg, was war dein Eindruck vom Publikum? Wie haben die auf so ein Thema reagiert, wenn eine der die Kandidatin der Grünen sagt, nein, auf gar keinen Fall. Und die anderen beiden sind sich eigentlich einig, dass man dieses Projekt noch vorantreiben muss.
Da war eine klare Verteilung im Saal. Wir haben auch so eine Probeabstimmung gemacht, wo man das dann gut festmachen konnte. Also es waren rund 90% Vertreter, die einer der beiden, ich sage jetzt bei einer früheren Volksparteien, also bei der CSU, die ist noch eine Volkspartei, bei der SPD kann man sich die Frage ja stellen, die CSU und SPD anhingen. Die anderen 10%, die waren so ungefähr, meine Einschätzung, auf Seiten der Grünen. Das heißt, es gab tatsächlich massive Buh-Rufe auch, als Verena Oskian den Frankenschnellweg sozusagen als Dinosaurierprojekt, als völlig fehl in der heutigen Zeit bezeichnet hat. Da war eine klare Stimmungslage im Saal, was aber jetzt keinerlei Aussagekraft aus meiner Sicht fürs Wahlergebnis hat, weil natürlich die Anhänger der Parteien sich offenbar relativ schnell diese Tickets für den Talk gesichert hatten, sodass das, glaube ich, nicht ein repräsentativer Querschnitt der Nürnberger Wahlbevölkerung war. Ohnehin nicht, weil die Menschen, die sich nicht für Kommunalpolitik interessieren und vielleicht doch zur Wahl gehen, ja garantiert nicht zu so einer Veranstaltung gehen würden.
Also du meinst, die Parteien mobilisieren hier schon ganz gut? Also ihre
absolut, die eigene Klientel.
Ihr hattet eine Probeabstimmung im Sinne, wer wird Bürgermeister, glaube ich auch.
Also Oberbürgermeister.
Was glauben Sie, wer Oberbürgermeister wird? Genau. Und die hat überraschend, was heißt überraschend, aber für eine bislang fast immer unter SPD-Führung stehende Großstadt hat überraschenderweise insofern Markus König gewonnen.
Aber knapp.
Knapp, okay.
Vor Thorsten Brehm, genau, ich habe es nicht im Kopf, die Zahlen. Es war relatives Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden und abgeschlagen auf Platz 3 eben Verena Oskian. Aber nochmal, das hat wirklich wenig bis keine Aussagekraft. Interessant war auf dem Podium zu beobachten, wie sich diese ja doch sehr unterschiedlichen Kandidaten, Markus König, so ein sehr kommunikativer Typ offen, der sozusagen in jeder Gruppe, auf die er zugeht, sofort mitten im Gesprächskreis ist. Thorsten Brehm eher einer, der jetzt auf den ersten Blick nicht ganz so zugänglich wirkt und eher so ein, ich sag mal, verkopfter Typ, ohne das negativ zu meinen ist, wie die sich begegnet sind. Da war es in der sachlichen Debatte so, dass Brehm wirklich bestochen hat durch, finde ich, stringente Argumentationslinie, in den Themen auch sehr sattelfest war, auch die Verästelungen in die Landes- und Bundespolitik bei den großen Themenblöcken sehr parat hatte. König war da nicht unsicher, das wäre total falsch, aber ich habe den Eindruck, dass in der Tiefe Bremen einfach einen Ticken mehr Argumente zu bieten hatte, was jetzt für die Wahlentscheidung ja überhaupt keine Relevanz hat. Ein Oberbürgermeister muss bestimmt nicht der sein, der den größten Tiefgang hat. Da geht es um andere Tugenden. Aber das wird ein spannender Wahlkampf. Bin ich sehr gespannt. Am Ende entscheiden die Nürnbergerinnen und Nürnberger über höchst unterschiedliche Typen. Das kann man jetzt schon mal festhalten. Wir hatten sie ja alle drei hier im Podcast. Da ist jeder anders. Verena Ostgian ist ganz anders als Markus König. Markus König ist ganz anders als Thorsten Brehm. Und auch Brehm und Ostgian verbindet eigentlich wenig von ihrem Typ her.
Ja, ja.
Das sind andere Menschen. Und es wird entschieden über eine inhaltliche Veränderung. Brehm sagt, er würde ein Oberbürgermeister sein, der sozusagen ja über den Dingen schwebt, aber trotzdem auch viel von Marlies Erbe fortsetzen würde, solidarische Stadtgesellschaft, die im Übrigen von keinem der anderen beiden auch angezweifelt wurde. König hat schon ein paar sehr konkrete Veränderungsvorschläge. Mit ihm wird es ein Amt für Grün geben, finde ich ganz interessant. Ist so eine kleine Retourkutsche aus meiner Sicht gegen den Umweltreferenten oder das Umweltreferat, das von den Grünen kommt. Ostgian hat ganz klar gesagt, mit ihr gäbe es den Nachtbürgermeister oder die Nachtbürgermeisterin. Also gibt schon, wenn man ein bisschen sucht, findet man im Profil jeweils Unterscheidungsmerkmale und ich finde es aus demokratischen Gesichtspunkten sehr, sehr schön. Das wird eine richtige Entscheidung. Es wird ein neuer, also gibt es keine sozusagen vorhandenen Aktien. Die hat keiner von den dreien und Nürnberg darf sich entscheiden. Das ist ja eigentlich eine starke Sache.
Wir haben ja auch online sehr intensiv darüber berichtet, also dank auch der Zulieferung der Kolleginnen und Kollegen, die das vor Ort auch mit auf dem Podium waren oder halt mit beobachtet haben und haben auch eine Umfrage gemacht. Allerdings haben wir den FDP-Kandidaten, ich muss gestehen, ich habe ja nicht immer alles im Blick, was meine Kolleginnen und Kollegen so machen. Ja. Warum der jetzt da auf einmal mit dabei war, weiß ich nicht mal so ganz genau. Aber wir haben 4 Kandidaten zur Wahl gestellt und dann fand ich es eben sozusagen im mit Blick auf dem Ergebnis aus diesem Abend mit der Podiumsdiskussion, fand ich unser Ergebnis wiederum sehr überraschend. Das haben, glaube ich, so 1600, 1700 Leute dran teilgenommen.
Deutlich mehr als im Saal waren, da waren es 200.
Und da war eine sehr große Mehrheit für Bremen, also der war zwischen mal 46 bis hin sogar mal bei 50%, aber sagen wir mal eher so in der Größenordnung 46-47%. Markus König so ungefähr bei 34-35%. Und was ich aber wirklich völlig überraschend finde, ist dieses schlechte Ergebnis für Verena Ostgian, die auch kaum mal die 10% am Anfang erreicht hat. Ich glaube, jetzt so am Schluss hat es ein bisschen aufgeholt. Das fand ich überraschend, weil ja wir auch in unserer Prognose im Podcast immer gesagt haben, die Grünen als wirklich eine Partei, die in den Städten gerade richtig für Furore sorgt, Wahlergebnisse, Bundestagswahl, Europawahl, Landtagswahl, aber jetzt scheinbar, wenn es um die Person geht, dann kann die Welt schon wieder ganz anders ausschauen.
Ja, kann. Ich denke, das hängt stark von der Person ab und das münze ich jetzt gar nicht mal auf Verena Ostgian, sondern auf den Bekanntheitsgrad. Ich glaube, dass Brehm ohnehin durch seinen frühen Kampagnenstart, durch die Wahlkampagne mit den Plakaten »Ich bin Thorsten Brehm« sehr präsent ist schon in der Öffentlichkeit. Markus König inzwischen auch. Von ihm hängen jetzt auch die Plakate. Kämpfer, Herz, König steht, glaube ich, drauf. Er ist als Jogger zu sehen im Hintergrund. Also auch da positioniert sich jemand, versucht Schärfe sozusagen im Profil zu gewinnen. Und Verena Ostgian ist im öffentlichen Raum noch nicht präsent, zumindest habe ich keine Wahlkampagne der Grünen bisher erkennen können, die nach außen wirkt. Vielleicht gibt es da interne Muster und sie ist, glaube ich, ganz nüchtern konstatiert, einfach die Unbekannteste von den dreien. Sie ist nicht in der Stadtpolitik, sie sitzt nicht im Stadtrat, sie sitzt im Landtag, der ist vergleichsweise weit weg, da arbeitet sie ja auch tagsüber, ist ja nicht so, dass sie jetzt sich eine Auszeit nimmt von der Landespolitik, also sie ist nicht so da. Die anderen hingegen beackern dieses Terrain mit einer bewundernswerten Energieleistung, also ich würde kein Wochenende tauschen wollen mit Brehm oder König, was die da für einen Marathon hinlegen, ist einfach irre und vielleicht macht sich das in der Frühphase jetzt besonders bemerkbar. Ich denke, wenn wir an den Wahltermin heranrücken, haben alle drei ihre Bekanntheit garantiert so weit ausgedehnt, dass dieses Argument, was jetzt vielleicht noch eine Rolle spielt, nicht mehr ziehen wird.
Und wie glaubst du oder wie werden wir als Medienhaus diesen Wahlkampf weiter begleiten? Ist nochmal eine Podiumsdiskussion mit dem Kandidaten vorgesehen oder sagt man jetzt, nee, wir machen dann jeden Einzelnen und gucken, was die so treiben und tun?
Nee, wir haben noch einiges vor. Wir haben tatsächlich dieses Dreierformat noch einmal geplant am 12. Februar im Nürnberger Presseclub im Marmorsaal.
Also praktisch in der ganz heißen Phase.
In der heißen Phase, einen Monat vor der Wahl. Da wird es dann sicherlich mehr zur Sache gehen, weil ich glaube, bis dahin wird es auch deutlichere Unterschiede im Profil ja geben müssen. Da wird jeder an seinem eigenen Portfolio arbeiten. Also da, glaube ich, wird es ein Konfliktpotenzial geben. Wir werden natürlich auch die anderen OB-Kandidatinnen und Kandidaten beleuchten. Da gab es im Vorfeld unserer jetzigen Podiumsdiskussion schon die eine oder andere Frage, warum macht ihr denn nicht mit allen ein Podium? Nein, wir haben uns dafür entschieden, als Nürnberger Nachrichten mit den drei aussichtsreichsten Bewerbern das Podium zu machen, weil wir einfach glauben, dass das fürs Publikum einen Mehrwert bietet. Es ist immer schwierig, mit 7, 8, 9 Menschen zu diskutieren. Da bleibt dann am Ende des Abends eigentlich wenig Bemerkenswertes in An- und Abführungszeichen übrig, weil man ein bisschen den Überblick verliert. Wir beschäftigen uns eingehend in einem Format mit den anderen Bewerbern der sozusagen kleineren Parteien und Gruppierungen und wir werden die ein oder andere Aktion spontan auch noch entwickeln. Wenn wir merken, es wird im Wahlkampf der Fokus auf ein bestimmtes Thema gelegt, dann steigen wir da ein. Wir haben jetzt diese Woche noch eine Diskussion zum Radverkehr in Nürnberg. Die ist im Grunde auch schon im Kontext des Wahlkampfes zu sehen. Die Verteilung, du hast es vorhin schon beschrieben, aus der Erlanger Perspektive, die Verteilung des Verkehrsraums wird eines der großen Themen sein. Da wird Verena Oskia, wenn man auf Nürnberg nochmal schaut, natürlich radikaler sein, obwohl sie auch sagt, vor ihr muss ich keinen Autofahrer fürchten. Aber da werden Thorsten Brehm und Markus König sicherlich etwas liberaler sein gegenüber den Autofahrern, wenngleich auch die beide ganz klar sagen, es wird Straßenraum verteilt werden müssen, weg vom motorisierten Individualverkehr hin zu Multifunktionsstraßen.
Da können wir ja gleich noch ein bisschen auf die Bundespolitik schauen. Also am nächsten Freitag, also den kommenden Freitag, kommt das Klimakabinett zusammen. Es gibt weltweit Klimastreikaufrufe. Mhm. Also es wird nochmal so ein Kampftag nicht nur in Deutschland werden, aber auch in Deutschland. Erwartest du dir jetzt aus dieser großen Koalition, also man hat sich ja jetzt, man rauft sich so hinter den Kulissen, hat man das Gefühl, rauft man sich bei verschiedenen Themen zusammen. Die CO2-Steuer heißt dann irgendwie Abgabe. Ja. Also, aber man guckt, man scheint den Willen zu haben, gegenüber der Bevölkerung zumindest zum Ausdruck zu bringen, dass diese zwei Parteien, die im Moment in diesem Land die große Koalition binden, die drei, dass die versuchen, den Bürgern zu zeigen, ja, wir können das, also, oder mit der Kanzlerin zu sprechen, wir schaffen das. Glaubst du daran?
Ich glaube, die schaffen es nicht. Ich befürchte, das wird eine Mogelpackung dieser Klimagipfel. Dazu sind einfach die Unterschiede. Stand heute, es sind noch ein paar Tage bis zum Kompromiss. Stand heute sind mir die Unterschiede zu groß. Ich bin mittlerweile auch ein bisschen desillusioniert. Ich habe vor ein paar Wochen ja ganz euphorisch den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder gelobt. Du hast mich deswegen auch schon getadelt. Ich war wirklich überzeugt, dass er sozusagen jetzt zum Klimaaktivisten wird. Und enttäuscht bin ich deshalb, weil ich mir dann die Ergebnisse des Parteivorstandes der CSU durchgelesen habe. Die haben ja ein klimapolitisches Papier verfasst, im Grunde auch eine Grundlage für die CSU-Position in dieser Debatte. Und ja, da stehen viel schöne Worte und Sätze zu lesen, aber eben wenig Konkretes, gleich gar nichts, was den einzelnen Klientelgruppen wehtun könnte. Also so ist vielleicht Politik, mag sein, aber war für mich enttäuschend. Und ich fürchte, dass es halt einen Kompromiss gibt, wo man möglichst wenig Menschen wehtun möchte. Und ich bin eigentlich überzeugt, dass man diesem eigentlich ja richtigen Satz von Angela Merkel, dass es eine Menschheitsaufgabe, eine Herausforderung für die Menschheit ist, diese Klimakrise zu meistern, dass man dem nicht gerecht wird. Und das wäre schade. Und ich glaube, dass die Protesthaltung der Bevölkerung eigentlich ein Warnsignal für die Politik sein müsste. Wenn man sich die internationale Automobilausstellung in Frankfurt anschaut, so ist mir nicht erinnerlich aus den vergangenen Auflagen, dass es dort nennenswerte Proteste gegen diese Veranstaltung als solche gegeben hätte. Und es war in dem Jahr ja doch massiv. Also ich glaube, da ist die Bevölkerung mittlerweile weiter als die Politik.
Von der Klimakrise zu einer ganz anderen Krise. Ich musste mich ja letzte Woche mit einem FC Bayern-Fan auseinandersetzen. Das war nicht so spaßig. Aber jetzt habe ich endlich wieder einen echten Clubberer gegenüber sitzen und deswegen von der Klimakrise zur nächsten kleinen Krise hat der Club eine Krise. 3:3 gegen Darmstadt. Ein Vogel-Wild-Spiel, würde ich sagen. Auf der einen Seite schön, für die Zuschauer wahrscheinlich, 6 Tore. Wann hat man das schon in der Zweitliga-Partie? Auf der anderen Seite wieder nur ein Unentschieden für den Ruhmreichen.
Wie schaut's aus? Naja, der hat natürlich mindestens eine Ergebniskrise, der erste FC Nürnberg. 8 Punkte und Platz 11. Mit Verlaub, das genügt nicht den Ansprüchen, die ich als Fan an diesen Verein in der zweiten Liga stelle, und ich glaube, das genügt auch nicht den Ansprüchen, die der Verein an sich selbst stellt. Wohlweislich hat man vor der Saison ja gesagt, es muss heuer nicht sein, der Aufstieg kann auch erst nächstes Jahr sein. Ich sag's mal ganz ehrlich, und da bin ich radikaler als die Kollegen in meiner Sportredaktion, die, muss man immer sagen, deutlich mehr davon verstehen als ich. Ich bin bisher sehr, sehr, sehr enttäuscht von dem, was dieser Trainer mit der Mannschaft auf den Platz bringt. Das ist mir zu wenig. Ich habe das Spiel gegen den Hamburger SV mir angesehen, das 0:4. Habe mich seitdem dem Stadionbesuch verweigert und war eigentlich ganz gut damit, muss ich ehrlich sagen.
Der schwache Trost ist, dass der HSV am Montagabend gegen St. Pauli 2:0 verloren
hat. 59 Jahren, die erste Pleite am Millerntor für den HSV.
Und man sieht wieder, der HSV ist schlagbar, genauso wie natürlich Stuttgart schlagbar ist, aber wir schaffen es ja im Moment nicht mal, die Mannschaften aus der unteren Region zu schlagen. Also
wer Darmstadt nicht bezwingt, wer in Sandhausen punktlos vom Platz geht, wer gegen Heidenheim 2:2 spielt, für den wird es, sage ich mal, schwierig, ans Tor der ersten Liga anzuklopfen.
Aber man muss auch ein bisschen optimistisch sein. Wir haben ja jetzt einen Skitrainer, der sozusagen die Clubspieler auf, weiß ich nicht, auf was bereitet der die eigentlich vor? Auf ein steiles Geläuf oder auf
eine Schlittenpartie?
Ja, wir bleiben natürlich auch beim Club am Thema dran, keine Frage. Also wir konstatieren eine Krise des ersten FC Nürnberg.
Eine Ergebniskrise.
Eine Ergebniskrise. Für den Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten wackelt der Stuhl des Trainers.
Ja, es, so würde ich es nicht sagen, es wackelt mein Stuhl im Stadion nicht, weil ich nicht hingehe. Und wenn die Ergebnisse wieder stimmen, dann schaue ich mir auch gern mal unseren österreichischen Wundertrainer aus der Nähe an. Vielleicht liefert er ja noch.
In diesem Sinne, vielleicht ist es am nächsten Wochenende schon soweit, dass ich Michael Husarek wieder Richtung Stadion begeben möchte.
Nein,
dann in der übernächsten Woche.
In der übernächsten, jetzt geht's gegen Karlsruhe, genau. Ohne mich. Und dann sind Matthias und ich nächste Woche in Berlin.
Oh,
der nächste
Berlin.
Podcast.
Mensch.
Live aus der Hauptstadt, leider nicht vom Spiel von Union Berlin, sondern, was heißt leider, wir werden sehen, vom Gipfeltreffen des Bundesdeutschen Verlegerverbandes der Zeitungen mit Matthias Döpfner an der Spitze, Springer-Chef, und wir beide sind live dabei, wenn in Berlin die Verleger des Landes tagen und geben so einen kleinen Situationsbericht in unserem Podcast ab und sind auch sehr, sehr gespannt, was wir zu uns selbst sagen dürfen.
Genau, ich bin sehr gespannt, wen du da alles anschleppst. Ich fahre erst am Dienstag dann hin, und bis dahin hast du schon alles vorbereitet.
Ja, genau.
Bestens, also die Koryphäen und Koniferen aus dem deutschen Zeitungsgebiet laufen dann zusammen, um bei uns beim Podcast Gast zu sein, und wir freuen uns, wenn ihr sie beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. In diesem Sinne, noch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal.
Genau, ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.